systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Dienstag, der 2. Juli 2024. Willkommen zur 198. Ausgabe von Systemrelevant. Heute geht es um die Böckler-Konferenz für Aufsichtsräte, die am 12. und 13. Juni 2024 in Berlin stattfand. Und darüber unterhalte ich mich mit Daniel Hai. Ich grüße dich, Daniel.
Hallo, lieber Marco.
Du bist der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung, auch kurz IMU genannt, an der Hans-Böckler-Stiftung. Und an unsere Hörerinnen und Hörer wie immer vorweg der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideenfragen oder Unmut kundzutun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf X antickern. @böckler_de ist unser Handle oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen und Unmut bitte einfach einsenden und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. In den Shownotes findet ihr weitere Informationen zum Sendungsthema und einen Link zum Geschichtspodcast der Hans-Böckler-Stiftung. Mein Name ist Marco Herak und bevor wir zu der Konferenz kommen, Daniel, gibt es deinerseits noch etwas zu verkünden oder zu enthüllen? Ihr habt jetzt nämlich am IMU auch einen Podcast. Wie heißt der denn und worum wird es inhaltlich gehen?
Unser Podcast heißt Fokus Aufsichtsrat, das Update für starke Mitbestimmung. Das ist der IMU-Podcast und der informiert ja regelmäßig über die neuesten Entwicklungen in der Aufsichtsratswelt und gibt den Hörerinnen und Hörern praktische Instrumente an die Hand für das Aufsichtsratsmandat oder für all diejenigen, die sich für die Aufsichtsratsthemen interessieren. Und wir stellen dort Best-Practice-Beispiele vor für gute Aufsichtsratsarbeit und unser Ziel dabei ist im Wesentlichen die komplexen Themen, mit denen Aufsichtsräte zu tun haben, auf ein ja leicht verständliches Niveau runterzubrechen und dann eben anwendbar zu machen für die eigene Aufsichtsratspraxis.
Das werden wir natürlich dann in den Shownotes verlinken. Und ihr habt mit der Böckler-Konferenz für Aufsichtsräte ja quasi auch ein Format in der Realität für eben jene Aufsichtsräte. Vielleicht kannst du uns ganz kurz erzählen, was das Ansinnen der Konferenz ist.
Ja, einmal im Jahr kommen Aufsichtsrätinnen, Aufsichtsräte zusammen. Wir veranstalten die Böckler-Konferenz für Aufsichtsräte jährlich in Berlin. Und da geht es natürlich darum, erstmal die Aufsichtsräte zusammenzubringen, netzwerken zu lassen, denn das ist ja eine branchenübergreifende Veranstaltung. Das heißt, da sind Mitbestimmungsakteure aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Unternehmen, die dann auch die Möglichkeit haben, miteinander, voneinander auch zu lernen in relevanten Themen ihrer eigenen Aufsichtsratsarbeit. Und in der Regel ist es so, dass der erste Tag geprägt ist von inhaltlichen Debatten, Podiumsrunden zu aktuellen und relevanten Themen für die Aufsichtsratsarbeit. Und abends gibt es dann immer unser traditionelles Sommerfest, wo dann die Akteure auch nochmal genügend Raum und Zeit haben fürs Netzwerken und Kennenlernen. Und am zweiten Tag ist es in der Regel so, dass wir da unsere Workshops anbieten, unsere inhaltlichen Workshops zu verschiedenen Themen rund um die Aufsichtsratsarbeit. Und da hat jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin dann die Möglichkeit, aus verschiedenen Workshops zu wählen und zwei Workshops sozusagen zu besuchen, die hintereinander abfolgen in verschiedenen Themen. Das ist unser jährliches Programm, was sich sozusagen mehr oder weniger etabliert hat über die Jahre. Natürlich gibt es immer mal wieder auch kleinere Abweichungen im Programmablauf. Also es ist ja nie statisch, sondern wir überlegen uns Jahr für Jahr aufs Neue, welche Inhalte wir wie gestalten wollen im nächsten Jahr und versuchen da immer ein Zeichen der Zeit zu bleiben. Ich denke, das hat auch in diesem Jahr wieder ausgezeichnet funktioniert. Also wir sind sehr zufrieden. Wir hatten knapp 250 Teilnehmende vor Ort in Präsenz in Berlin und es waren weitere ungefähr 230 Personen per Stream zugeschaltet zu unserer Konferenz.
Und wir werden heute beide so ein bisschen drauf blicken, was da so alles besprochen wurde auf der Konferenz und können aber auch den Hinweis geben, dass ein Part, das ist der Part mit Adam Tooz und Yasmin Fahimi, dass der eher in dem Podcast, den wir eben auch gerade vorgestellt haben, nochmal vertieft wird. Das heißt, wir werden da heute nicht über diesen Part reden, weil der dann eben in eurem Podcast besprochen wurde. Jetzt finde ich es ganz gut, dass ihr da am Anfang eine eine kleine Runde hattet, die auch sich die Frage gestellt hat, was eigentlich so einen guten Aufsichtsrat ausmacht. Und dann hat man in der Folge darüber diskutiert, was so ein Aufsichtsrat alles tut. Und die vier Antworten, die wir da bekommen haben, die habe ich mal klein geschnippelt und auf den Kern konzentriert und würde ich hier ganz gerne kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Die erste Beitragende ist da die Vorsitzende der Regierungskommission Deutscher Governance Kodex, Clara C. Streit.
Ich glaube, in der Essenz ist ein guter Aufsichtsrat ein Aufsichtsrat, der sich als ein Team versteht. Ein Team in sich, aber auch im erweiterten Sinne mit dem Management des Unternehmens. Das heißt nicht, dass man sich nicht fordert, fördert und überwacht, sondern es heißt, dass man sich in der Basis vertraut, dass man darauf vertraut, dass man ein gemeinsames Ziel hat, nämlich, wie ich gesagt habe, das Unternehmen zu stärken, dem Unternehmen verpflichtet ist und dem nachhaltigen Wohl dieses Unternehmens verpflichtet ist, nicht irgendwelchen Partikularinteressen.
Dann haben wir Hasan Alak, den Konzernbetriebsratsvorsitzenden von der Continental AG.
Aber ich glaube, was auch sehr wichtig ist, und ich glaube, da spreche ich auch nicht nur so für mich, meine Erfahrung auf, ich tausche mich da auch sehr stark mit meinen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere im DAX 40 Arbeitskreis auch mal aus, dass man am Ende auch eine Kultur, ich glaube auch eine Kultur haben muss im Unternehmen und eine Kultur, die gibt man nicht vor, ne? Die muss reifen, wirklich wie so ein zartes Pflänzchen, und irgendwann hoffen wir, dass sie dann auch wirklich so ein strammer Baum wird. Also so eine Kultur haben, wo A, die Akzeptanz dafür da ist, also Akzeptanz auch beim Management, also auch für die Interessen der Arbeitnehmer. Und am Ende, glaube ich, wenn ich mal so einen Idealzustand beschreiben dürfte, wenn wir tatsächlich es hinbekommen, eine gleichrangige Berücksichtigung der Interessen zwischen des Unternehmens und Unternehmensinteressen und der Arbeitnehmerinteressen, ich glaube, diese Balance. Ich weiß, dass das ein bisschen visionär noch klingt, aber wir werden dran arbeiten.
Und Professor Dr. Michael Wolf, Lehrstuhl für Management und Controlling, Georg-August-Universität Göttingen.
Ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Wirecard, was uns ja allen bekannt ist, ist jetzt nicht so das Paradebeispiel für gute Corporate Governance. Wenn man sich Kriterien formaler Natur anschaut, hat der Aufsichtsrat viele davon erfüllt. Ich glaube, die Hauptbedingung für jeden guten Aufsichtsrat, und das ist etwas, was Clara auch schon gesagt hat, ist, kritischer Geist zu haben als Aufsichtsrat. Ja? Also die Unabhängigkeit im Kopf. Wir Wissenschaftler versuchen zwar auch immer, gute Aufsichtsräte zu vermessen, ja, mit irgendwelchen Kennzahlen, aber im Prinzip ist das aus meiner Sicht der Haupteinflussfaktor, ob ein Aufsichtsrat funktioniert, einen kritischen Geist zu haben, unabhängig zu sein von finanziellen, anderen persönlichen Interessen. Und dann folgt vieles daraus auch, klares Rollenverständnis und so weiter. Aber ich glaube, darüber reden wir ja noch gleich. Mhm.
Und Sebastian Sick, Leiter Unternehmensrecht und Corporate Governance am IMU, also von dem Institut, das du leitest, Daniel.
Ja, erst möchte ich noch anknüpfen an Wirecard. Auf jeden Fall unabhängig im Kopf ist ein Kriterium, aber bei Wirecard gab es noch zwei andere Punkte. Bis kurz vorm Ende gab es keinen Prüfungsausschuss, was sicher ein Manko war. Und es gab keine Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, was sicher auch ein Manko war. Insofern, war nicht gute Aufsichtsratsarbeit. Das ist einmal, der Aufsichtsrat muss mitbestimmt sein und der Aufsichtsrat muss qualifiziert sein. Das findet sich wieder im Two-Tier-Modell, also im Modell Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung. Und damit müssen wir arbeiten und in diesem Modell die Sozialpartnerschaft leben. Darin sehe ich dann, stimme ich überein, ein Team ist ein guter Ansatz. Es ist wichtig, dass der Aufsichtsrat als Team arbeitet. Ich sehe nur, dass es mehrere Teams letztendlich gibt. Wir haben den Aufsichtsrat als Team, wir haben aber auch die Bänke als Team. Mhm. Und insofern, Team darf nicht übertünchen, dass es am Ende auch eine Interessenvertretung ist. Also Aufsichtsrat, guter Aufsichtsrat ist mitbestimmt qualifiziert und macht gute Interessenvertretung für die Arbeitnehmer.
Ich finde, hier zeigt sich, Daniel, ein wirklich breites Spektrum an Ansichten darüber, was ein guter Aufsichtsrat ist. Auf alle Fälle hat Sebastian Sick dankenswerterweise schon mal darauf hingewiesen, Daniel, dass wenn diverse Elemente in so einem Aufsichtsrat fehlen, wie zum Beispiel die Mitbestimmung, dass dann auch Kontrollmechanismen fehlen können, die im Fall Wirecard sehr offensichtlich zu betrügerischem Verhalten führen. Das muss ja nicht immer so sein, aber dass das dann eben doch auch ein in dem Sinne sehr wichtiges Mittel ist, um so einem Aufsichtsrat auch im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann auch überwachend tätig sein lassen zu können.
Ganz spannend daran finde ich, dass, und das ist im Prinzip auch von Clara Streit als Vorsitzender der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex so auch ja geäußert worden, dass es dadurch, also wenn Mitbestimmung fehlt in einem solchen Aufsichtsratsgremium, also wenn da keine Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter mit am Tisch sitzen, dann kommt es in der Praxis zu einer Wissensasymmetrie oder Machtasymmetrie zwischen dem Vorstand und dem Aufsichtsratsgremium. Warum? Weil der Vorstand in einem Unternehmen naturgemäß ganz einfach auch über einen Wissensvorsprung verfügt gegenüber den Aufsichtsratsmitgliedern, weil der Vorstand natürlich, also gerade der CEO, aber auch der Finanzer oder die Finanzerin, natürlich ganz tief drin ist mit Einblicken in das eigens geführte Unternehmen. Und dieses Detailwissen über die Internas, die internen Abläufe, die Prozesse, auch die Zahlen im Prinzip, oder wo läuft es gut, wo läuft es nicht gut, wo müssten neue Maschinen angeschaffen werden, wo haben wir Lücken etc. Diese Detailkenntnisse haben in der Regel Anteilseignervertreter in den Aufsichtsräten, das sind ja externe Personen, die also ja nicht aus dem Unternehmen stammen in der Regel, die haben die nicht. Und wer füllt diese Lücke sozusagen? Ja, diese Lücke füllen die Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter, die dann in diesem Aufsichtsrat sitzen und über die Mitbestimmung im Prinzip diese Detailkenntnisse, Erfahrungen aus dem Betrieb heraus dort einbringen. Und ich kann aus eigener praktischer Erfahrung auch aus der Aufsichtsratsarbeit und auch aus zahlreichen Beratungsfällen, an denen ich selber beteiligt war, sagen, dass dies in der Tat ein entscheidender und wertbildender Faktor ist zur Überwindung genau dieser Asymmetrie, die es da gibt. Ergo, in Unternehmen, die einen Aufsichtsrat haben, in dem diese Mitbestimmung fehlt, ist eine Art Schwäche vorhanden, weil gerade diese Insights aus den betrieblichen Abläufen dort nicht in die Kontrollaufgabe des Aufsichtsrats einfließen können, sondern lediglich der externe Blick da ist, und das ist zu wenig.
Frau Streit hat allerdings auch noch andere Meinungen vertreten. Sie hat dann die Möglichkeit, dass Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat eben nicht mit eingebunden werden, teilweise so ein bisschen unter dem Banner der Diversität und individuellen Entscheidungen eines Unternehmens laufen lassen. Da musste ich ein bisschen an unsere Podcasts denken, die wir beide ja doch über die Jahre immer mal wieder gemacht haben und wo wir uns ja genau damit beschäftigt haben, wie Unternehmen versuchen, sich die Arbeitnehmervertreter vom Leib zu halten und das dann unter Diversität laufen zu lassen, fand ich schon eine sehr interessante Sichtweise, um es mal vorsichtig zu formulieren.
In der Tat, ich glaube, da kann jeder und jede, die sich mit dem Thema Unternehmensmitbestimmung befasst, dann auch nur schmunzeln, und es lässt einen teilweise auch ratlos zurück an manchen Stellen. Derartige Lobgesänge auf die Mitbestimmung, auf den Wert der Mitbestimmung auf der einen Seite zu hören, aber dann auf der anderen Seite zu erleben, dass es eben zahlreiche Unternehmen gibt, die Mitbestimmungsvermeidung betreiben, sei es legale Mitbestimmungsvermeidung oder rechtswidrige Mitbestimmungsignorierung. Das passt halt nicht zueinander. Und wir haben jetzt gerade aktuell als IMU auch wieder die neuesten Zahlen zu der Mitbestimmungsvermeidung bzw. Erosion ermittelt und auch öffentlich gemacht. Die Zahlen sind erschreckend. Also unter den Unternehmen, die mit über 2000 Inlandsbeschäftigten eigentlich über dem Schwellenwert für eine solche paritätische Mitbestimmung im Aufsichtsrat lagen, sank der Anteil paritätisch mitbestimmter Unternehmen bis zum Jahr 2022 auf 60,5%. Wir hatten noch im Jahre 2019 67,5%. Also es werden immer weniger mitbestimmte Unternehmen, die im Grunde genommen über die Voraussetzungen verfügen, aber hier durch entsprechende Tricksereien die Unternehmensführungen diese Mitbestimmung dann umgehen. Und ein Beispiel, was auf der Konferenz auch, ich sag mal, genannt worden ist, zwar jetzt nicht in der Podiumsrunde, die wir hier gerade besprechen, sondern im anderen Teil ist auch das Beispiel von Tesla gefallen. Tesla in der Grünheide mit mehr als 12.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und die Tesla SE verfügt eben auch nicht über paritätische Mitbestimmung. Und so gibt es nun mal leider zahlreiche Unternehmen, die hier auf diesen großen Vorteil der Mitbestimmung verzichten. Denn dass die Mitbestimmung ein wirklich auch wirtschaftlicher Vorteil ist, das konnten wir auch in zahlreichen Untersuchungen und Studien unter Beweis stellen. Also nicht nur, dass Mitbestimmung für den Erhalt der Demokratie im Unternehmen, in den Betrieben wichtig ist, nein, sondern auch darüber hinaus aus betriebswirtschaftlicher, aus ökonomischer Perspektive zahlreiche Vorteile hat. Wir werden das auf jeden Fall weiter sehr eng begleiten.
Und entsprechend war ja auch in der Diskussion eigentlich sehr gut sichtbar, dass gerade in Transformationsphasen, das war Professor Dr. Wolf, der das auch ganz klar gesagt hat, die Mitbestimmung auch eine Einigung im Betrieb erzeugen kann, die massive Vorteile für den Betrieb hat, ne? Wo viele Kämpfe befriedet und verhindert werden, die andere Betriebe dann weniger effizient durch solche Phasen laufen lassen, wo man Menschen mitnehmen kann, überzeugen kann.
Ja, und ich will das auch hier nochmal mit einer weiteren Zahl gerne untermauern. Das ist dann auch vielleicht die Zahl der Betroffenen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist auch gestiegen, ja, von 2019 bis 2022, logischerweise. Das heißt, die Zahl der Beschäftigten in Deutschland, die über diese Tricksereien ja aus der Mitbestimmung rausgehalten werden, lag 2019 bei circa 2,1 Millionen und jetzt, Stand Ende 2022, sprechen wir da schon von 2,45 Millionen Menschen in Deutschland, denen Mitbestimmungsrechte entzogen sind, wegen dieser Mitbestimmungsvermeidungsstrategien auf Unternehmensseite. Also das nochmal zum Zahlenteil dieser Thematik. Wie du sagtest, Professor Wolf hat den Aspekt angesprochen, dass Mitbestimmung ein Erfolgsfaktor für die Unternehmen ist, und zwar gerade in transformativen Ereignissen. Wir konnten das auch aus dem IMU heraus zeigen in Untersuchungen, die wir nach der Finanzkrise gemacht haben. Also da ist deutlich geworden, dass Unternehmen mit starker Mitbestimmung eben deutlich besser durch die Krise gekommen sind. Und wir sind auch jetzt gerade dabei, das sozusagen auf andere Krisensituationen noch zu übertragen und dort auch Erkenntnisse darüber zu gewinnen. Und es war dann insofern auch ganz, naja, amüsant, dass jemand sagte, naja, aber wir sind doch irgendwie ständig in Transformationsprozessen. Ja, also das stimmt ja auch. Wir können ja heute nicht mehr von diesem einen Transformationsereignis sprechen, in dem wir jetzt alle miteinander sind und wir warten jetzt mal darauf, bis es abgeschlossen ist und dann gucken wir mal, wie es gelaufen ist, sondern wir sind ja in wirklich einem ständigen, stetigen Wandel seit vielen, vielen Jahren. Ich würde auch mal darauf tippen, dass das noch für einige Zeit so bleibt.
Und entsprechend steigen natürlich auch die Anforderungen an alle, ne? Sich zu informieren, an die technischen Herausforderungen, die sich ändern, ne? Da mitzugehen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr genau, an welcher Stelle auf der Konferenz, aber ich glaube, es kam von dir der Hinweis, dass in den Aufsichtsräten dann eine Zeit lang so Technikexperten, KI und Sonstiges reingeholt worden sind, die dann alle im Grunde aber auch nicht das liefern konnten, was das Unternehmen gebraucht hat und dann recht schnell wieder verschwunden sind aus den Aufsichtsräten heraus. Ne?
Ja, also ich bin erstmal beeindruckt, wie genau du die Konferenz verfolgt hast. Das finde ich klasse. Und ja, genau der Punkt kam tatsächlich von mir, aber völlig unabhängig von wem der Punkt jetzt kam. Der ist tatsächlich sehr valide. Das erinnert mich sehr stark an, sagen wir mal, das, wie Unternehmen doch immer wieder auch getrieben sind von Beratungsfirmen, Unternehmensberatungen, die den Unternehmensführungen irgendeinen neuen Trend quasi als Floh ins Ohr setzen und in den Kopf setzen und die Unternehmen dann diesem Trend folgen. Ja, und dann sind ganz viele Papiere erzeugt und dann sind ganz viele Projekte gemacht worden etc. Aber am Ende des Tages, unterm Strich, lernt man dann nach vielen Jahren, wenn man den Prozess mal evaluiert, dass es eigentlich vielleicht am Ziel vorbei oder so gut wie nichts gebracht hat. Und diese Analogie möchte ich nochmal ziehen zu dem Beispiel, was ich da gebracht habe, nämlich, dass natürlich jetzt das Thema künstliche Intelligenz in aller Munde ist und eines der wirklich riesengroßen Themen logischerweise ist und die Unternehmen sich damit beschäftigen müssen und diesem Trend folgend man dann hergegangen ist und so manchen KI-Experten, manche KI-Expertin in das Aufsichtsratsgremium auf der Anteilseignerseite reingeholt hat. Und da kenne ich eben Beispiele, in denen das gemacht wurde. Vielleicht weiß man selber gar nicht so genau, was man sich von der Hereinnahme dieser Person erhofft hat, sondern man hat einfach mal gedacht, okay, KI ist wichtig, ist Zukunft, also wir brauchen so einen Experten hier bei uns im Gremium. Dann hat man sich aber nach kurzer Zeit, also ich rede hier von 2 Jahren, maximal 3 Jahren, von dieser Person wieder getrennt, weil man für sich festgestellt hat als Unternehmen, diese Person ist zwar ein totaler Spezialist in diesen KI-Anwendungen etc., aber bringt mir eigentlich hier für die strategische Ausrichtung meines Unternehmens rein gar nichts. Ja, das war dieses Beispiel, was ich da angesprochen habe.
Da ist es meist effektiver, einfach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal zu fragen, wo Verbesserungspotenzial besteht.
Ja, weil die Praxis zeigt eben auch, es gibt in vielen Unternehmen massive IT-Probleme, massive Schwachstellen. Ich will jetzt gar nicht auf das Thema Cybersecurity, das ist natürlich ein Thema für sich, aber auch das haben wir ja im letzten Jahr und auch in diesem Jahr erlebt. Es hat ja viele, viele Angriffe gegeben auf Unternehmen im Bereich von Cyberattacken. Ich habe oft das Gefühl, dass diese IT-Probleme, die es gibt und wo Beschäftigte, die zum Beispiel als Betriebsräte Ausschüsse gebildet haben, um sich gerade diesen IT-Themen zu widmen, vielfach vernachlässigt werden. Also will heißen, anstatt diese Expertise sich besser nutzbar zu machen, auch in der Aufsichtsratsarbeit, die sozusagen von innen herauskommt, meint man dann vielleicht, dass man durch Hinzunahme eines Experten, der irgendwo zum Thema KI forscht und ein paar Studien veröffentlicht hat, dass man da jetzt den großen Wurf landet. Das ist vielleicht nach außen hin marketingtechnisch für das Unternehmen irgendwie ein cooler Move, aber das verbessert dann nicht zwangsläufig die Arbeit im Gremium und hilft dem Unternehmen am Ende auch nicht zwangsläufig.
Dann hast du zusammen mit Sebastian Campagna auch einen Vortrag gehalten. Der hatte, also Daniel, ich sei mir nicht böse, aber der hat einen etwas stachsigen Titel. Mitbestimmung und Transformation am Beispiel strategischer Digitalisierungsinitiativen. Worum ging's?
Ja, also ich habe mich im Übrigen bis heute geweigert, diesen Titel in der korrekten Form, wie du ihn jetzt hier ausgesprochen hast, mir im Kopf zu behalten. Es geht schlicht und einfach darum, dass diesem Forschungsprojekt wir untersucht haben, gemeinsam mit Professoren Wolf und Rapp, also 2 sehr renommierten Betriebswirtschaftsprofessoren, inwieweit die Mitbestimmung bei Digitalisierungsinitiativen in Unternehmen einen wesentlichen Faktor darstellt oder auch nicht. Ohne jetzt in die Details zu gehen dieser Untersuchung, lässt sich am Ende festhalten, dass diejenigen Unternehmen, die über paritätische Mitbestimmung verfügen, bessere Digitalisierungskonzepte haben als nicht mitbestimmte Unternehmen.
Also ich glaube, Unternehmensmitbestimmung generell weist einen positiven Zusammenhang auf und die paritätische Mitbestimmung ist besonders effektiv. Das fand ich auch sehr interessant, dass dann quasi nochmal diese Steigerung dann auch drin ist und sichtbar wird. Und damit kann man ja im Grunde sagen, Mitbestimmung ist ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor, ne?
Ja, das predigen wir ja auch rauf und runter und ich nutze jede Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu machen. Dahin gehen unsere Forschungsprojekte ja auch hier am IMU und da werden auch weitere folgen. Da können sich alle gewiss sein, denn es geht auch darum, diese gefühlte Empirie ganz einfach auch auf eine wissenschaftlich fundierte Grundlage zu stellen und das beispielsweise hat genau dieses Forschungsprojekt zu den Digitalisierungsinitiativen in Unternehmen gezeigt.
Dann gab es noch eine Diskussionsrunde mit 3 Personen. Christiane Benner, erste Vorsitzende der IG Metall, Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IG BCE und Andrea Coxes, stellvertretende Vorsitzende von Verdi. Das ist eine recht lange Diskussionsrunde gewesen, über eine Stunde. Christiane Benner, erste Vorsitzende der IG Metall, hat sich hier zum Doppelstimmenrecht geäußert.
Dass wir unsere Strukturen auch in dem, wo es, ich sag mal, gut läuft, auch sozialpartnerschaftlich läuft, dass wir da echt gucken, was kriegen wir da an Konflikt hingestellt. Ich will einfach ein, was uns im Herzen, im Markt getroffen hat, war das Doppelstimmrecht bei Thyssen. Das habt ihr in der Zeitung gelesen, was die da jetzt machen. Wir haben da jetzt ein riesen Theater, einen riesen Konflikt. So, und ich sag mal, auch da haben wir einen sehr hohen Orga-Grad, aber ob die Leute sozusagen, das lief halt die ganzen Jahre irgendwie immer so weiter, aber zu sagen, bist du bereit, wirklich auch auf die Gasse zu gehen und dich für deine Interessen einzusetzen, also ich glaube schon, dass das gerade wichtig ist, genau, dass wir uns da echt stabilisieren als Gewerkschaften und zusammen mit euch wirklich in den Betrieben gucken, dass die Arbeitgeber uns ernst nehmen.
Daniel, Doppelstimmrecht, ich habe mal die Vermutung, das ist tatsächlich auch ein Thema, was dich in deinem Arbeitsalltag so umtreibt.
Ja, das Doppelstimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzenden in paritätisch mitbestimmten Unternehmen ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Themenfeld, was die innere Ordnung des Aufsichtsrats betrifft und die Regeln, die dort gelten. Dieses Doppelstimmrecht ist eben gesetzlich so vorgegeben bisher für paritätisch mitbestimmte Unternehmen. Das heißt, wenn es bei Abstimmungen, bei Beschlussfassungen zu einer Patt-Situation kommt, ja, also ne, nehmen wir jetzt mal einen Aufsichtsrat, der aus 12 Personen besteht, 6 Anteilseignervertreter, 6 Arbeitnehmervertreter und es kommt eben genau zu dieser Patt-Situation 6-6, dann ist die Frage, okay, wie entscheiden wir das jetzt hier? Und da hat der Gesetzgeber bis heute die Regelung, dass dann der Aufsichtsratsvorsitzende das sogenannte Doppelstimmrecht hat. Das heißt, es wird dann nochmal über diesen selben Gegenstand abgestimmt im Aufsichtsrat und wenn dann bei dieser zweiten Abstimmung sozusagen erneut dieses Ergebnis dann zutage kommt, dass es eben eine Pattsituation ist, dann kann der Aufsichtsratsvorsitzende sein Doppelstimmrecht ziehen, so dass dann die Anteilseignerseite hier die stimmliche Mehrheit dann hat und sich dann gegen die Arbeitnehmerseite durchsetzen kann. Das hat es damit auf sich. Das ist im Übrigen das Alternativmodell zu der Montan-Mitbestimmung, was wir beide auch schon mal hier in einem unserer ersten Podcasts miteinander besprochen haben. Denn in der Montan-Mitbestimmung, die zum Beispiel ja für die Stahlindustrie, also zumindest ja aus der Tradition heraus, ich meine, heutzutage gibt es halt viele Stahlunternehmen, wo das nicht mehr gilt, aber die aus der Logik der Tradition heraus eben gar kein Doppelstimmrecht kennt, sondern hier eine neutrale Stimme sozusagen am Ende des Tages den Ausschlag gibt, also eine neutrale Person, auf die sich die Arbeitnehmerseite und die Anteilseignerseite verständigt haben, die dann hier auch Mitglied dieses Aufsichtsrats ist und dann erstmal versucht zu vermitteln zwischen den beiden Seiten und dann am Ende dann sozusagen den Ausschlag gibt. Aber ne, die Montan-Mitbestimmung kennt einfach diese Logik nicht, dass ein Aufsichtsratsvorsitzender sich quasi einfach so über die Arbeitnehmerseite stimmlich unter Ziehung des Doppelstimmrechts hinwegsetzen kann.
Warum hat Christiane Benner das Thema denn überhaupt aufgemacht? Gibt es da einen Vorfall?
Zunächst mal kennt Christiane Benner aus ihrer eigenen Aufsichtsratstätigkeit einen solchen Vorfall, der sich vor einigen Jahren abgespielt hat, nämlich bei Continental. Da hat der damalige Aufsichtsratsvorsitzende das Doppelstimmrecht gezogen an den Arbeitnehmern vorbei. Der Fall war auch in der Presse und es ging um die Schließung eines Reifenwerks, wirklich zum Unmut und zum absoluten Unverständnis der Beschäftigten und der Gewerkschaften IG Metall und IG BCE dort erfolgt. Daher kennt Christiane dieses Beispiel, dieses ja, bedauernswerte Beispiel aus ihrer eigenen Praxis. Und es gab jetzt jüngst ein Beispiel, was auch in der Presse nachzulesen war, nämlich der Fall von ThyssenKrupp, wo es um die Frage des Einstiegs eines tschechischen Investors ging und hier der Aufsichtsratsvorsitzende das Doppelstimmrecht gezogen hat, ja, weil die Arbeitnehmerseite sich sozusagen noch nicht bereit gefühlt hat, auf Grundlage fehlender Informationen einen solchen Beschluss zu fassen, hat die Anteilseignerseite das dann entsprechend durchgesetzt mit dem Doppelstimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzenden. Und auf dieses Beispiel hat Christiane aufgrund der Aktualität des Falls sich bezogen.
Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IGBCE, hat dann unter anderem das Thema SEs aufgemacht. Da hören wir mal ganz kurz rein.
Es gibt ein paar Aufträge, an denen wir arbeiten, aber noch nicht fertig sind. Der Missbrauch der SE und die Notwendigkeit, das zu modernisieren, also die gesetzliche Lage, ist völlig klare Forderung. Was machen wir in der Zwischenzeit? Es gibt bis heute keine Strategiedebatte, wie wir damit umgehen. Wir machen irgendwas. In der Regel werden wir überrascht und nachher sind wir mitbestimmungsfrei. Also eine große Konferenz im Deutschen Gewerkschaftsbund zur Frage, was ist unsere SE-Strategie, außer dass wir betroffen sind, gibt es nicht. Zweite Frage ist, wir alle wissen, die Transformation ist ein Riesenthema. Was meinen wir eigentlich damit? Also ich meine jetzt, ich höre jetzt mal auf damit, die Modernisierung der strategischen Debatte, was wir eigentlich mit unseren eigenen Aufsichtsratspositionen machen wollen.
Daniel, das Thema SEs, das ist ja eins deiner Steckenpferde, sicherlich nicht das erfreulichste deiner Steckenpferde. Ja. Und wir haben ja da auch mehrfach auch schon drüber gesprochen. Aber das ist ja tatsächlich so ein Thema, das uns wahrscheinlich erstmal erhalten bleiben wird und wo man Lösungen braucht.
Ja, also ich bin auch nicht stolz auf dieses Steckenpferd, muss ich zugeben. denn es macht regelmäßig schlechte Laune aufgrund der Instrumentalisierung dieser Rechtsform Europäische Aktiengesellschaft SE, eben gerade zur Mitbestimmungsumgehung. Und also das Michael Vassiliadis angesprochen, er hat auch aus dem Bereich der GBCE den Fall von BioNTech beispielsweise auch genannt, denn dieses Unternehmen BioNTech, auf das wir alle geschaut haben während Corona, das uns sozusagen einen gewissen Halt und Zuversicht gegeben hat während Corona oder vielen Menschen jedenfalls, ist in puncto Mitbestimmung nicht unbedingt für gute Laune verbreitend bekannt, denn auch dort wird diese SE-Rechtsform eben genutzt, um Mitbestimmung zu umgehen. Die Politik hat es bisher nicht hinbekommen. Der Koalitionsvertrag beinhaltet ja auch diesen Punkt oder das Vorhaben der Regierung, die Mitbestimmungsvermeidung über das Instrument der SE zu reduzieren und dafür entsprechende Vorkehrungen im Gesetz zu treffen. Wir warten gespannt drauf. Bisher ist es nämlich nicht passiert, bedauerlicherweise. Und auch wir haben ja schon mal vor Jahren, muss man sagen, hier in diesem Podcast, Marco, darüber gesprochen. Ich war da sehr zuversichtlich und froh, dass die Koalition dieses Thema aufgegriffen hat. Und es steht ja auch weiterhin im Koalitionsvertrag. Die Frage ist nur, ob es in dieser Legislaturperiode noch zu einer entsprechenden Umsetzung kommt. Es wäre zu begrüßen, denn das Thema Mitbestimmung in der Transformation ist einfach dafür zu wichtig. Und was können wir außerhalb des politischen Geschehens machen? Michael Vassiliadis hat Idee geäußert, im DGB die Kräfte zu bündeln, um im Prinzip Strategien gemeinsam zu erarbeiten, gewerkschaftsübergreifend, um eben dieses Thema besser in den Griff zu bekommen. Ich denke, das ist ein sehr lobenswertes Ansinnen, weil in der Tat bisher ist es nicht gelungen, diese Thematik in den Griff zu bekommen. Das liegt mitunter oder vielleicht auch vordergründig daran, dass dieses Thema, anders als jetzt zum Beispiel Tarifauseinandersetzungen, nicht die Möglichkeit bietet, jedenfalls bis jetzt nicht, dass dann auch so ein Thema dann mit Streik zum Beispiel erstreikt wird. Ja, also dass man die Beschäftigten mobilisiert bekommt für dieses Thema. Dafür musst du natürlich die Beschäftigten auch erstmal genügend sensibilisieren dafür, dass es sozusagen ein Thema ist, wo die Beschäftigten auf die Straße gehen und streiken. Also da sehe ich einen sehr, sehr großen, um nicht zu sagen entscheidenden Unterschied zu Tarifauseinandersetzungen.
Michael Vassiliadis hat auch noch einen anderen Punkt aufgemacht in Sachen Transformation, den man im Grunde immer kennt und weiß, aber wenn man ihn mal so gesagt hört, dann doch irgendwie so von diesem positiven Framing, was man sonst so gerne in Transformationen reinlegt, so ein bisschen abkommt. Er hat gesagt, Transformation hieß bei uns bisher immer abschalten. Und das heißt, da wird halt was dicht gemacht. Und das ist natürlich etwas, woran gerade Gewerkschaften kein Interesse haben.
Transformation darf nicht abschalten bedeuten. Denn es kann ja nicht sein, und es ist auch nicht zielführend, erst recht nicht für den Wirtschaftsstandort Deutschland, für den Industriestandort Deutschland, dass sozusagen die Unternehmensseite es sich leicht macht und die herausfordernden Transformationsaufgaben, die da sind, schlicht dadurch löst, indem sie die Betriebe nur noch abwickelt. Also das ist ja nicht das, was wir unter Transformation verstehen, sondern es muss ja darum gehen, beteiligungsorientiert die Zukunft von Beschäftigung neu zu gestalten. Und das bedarf einiges an Hirnschmalz, das bedarf einiges an unternehmerischer Kreativität und Know-how. Und die Mühe muss man sich schon machen. Was ich selber auch in der Praxis erlebe, ist leider oftmals abwarten und gucken, was passiert. Ich will aber auch gleichzeitig dazu sagen, dass diese Orientierungslosigkeit in den Unternehmen in bestimmten Branchen, nehmen wir die Automobilzuliefererbranche, nehmen wir die Stahlbranche in einigen Bereichen, diese Orientierungslosigkeit, denen diese Branchen ausgesetzt sind, aufgrund von politischen Rahmensetzungen, die nicht unbedingt immer so klar sind, ja, um das mal höflich zu formulieren, dass das natürlich die Sache ungemein nochmal erschwert. Also ich muss ja, wenn ich als Unternehmer an die Sache rangehe und denke, dann mache ich eine Planung, und wenn ich aber im Prinzip gar nicht in der Lage bin, seriös zu planen, weil ich überhaupt nicht weiß, wo die Regulatorik mich hinführt. Verbrenner ja, Verbrenner nein, E-Mobilität ja, E-Mobilität nein, Infrastruktur für die E-Mobilität ist nicht da, so wie wir es uns gewünscht haben. Die Abrufe bei E-Fahrzeugen gehen drastisch zurück. Die Produktion von Verbrennern wird bei OEMs wieder hochgefahren und so weiter und so weiter. Trägt das natürlich dazu bei, dass die Unternehmensseite sich dann vielleicht sagt, ja, okay, ich kann ja eh nichts seriös planen, also mache ich einfach gar nichts und warte ab. Und das wiederum führt natürlich am Ende des Tages dann einfach dazu, dass es dann zu spät ist und man dann dazu kommt, was Michael Vassiliadis da geäußert hat, nämlich abschalten. Das kann es nicht sein. Das darf es nicht sein. Und von daher fand ich es gut, dass Michael diesen Punkt gebracht hat. Ich glaube, er bringt nochmal sehr deutlich rüber, was eben Transformation nicht bedeuten darf. Auch Christiane Benner hat ja die Punkte Transformation, Energiepreise und Mitgliederentwicklung als die ja relevanten Herausforderungen aktuell benannt aus IG Metall Sicht und hat ja im Zusammenhang mit Transformation auch die Mitgliederentwicklungsinitiativen am Beispiel des Unternehmens Bosch aufgezeigt. Also das heißt, ja, große Veranstaltungen und große Erschließungsmaßnahmen, also Organizing, insbesondere im Bereich von Ingenieurtätigkeiten und dem IT-Bereich bei Bosch. Das war auch sehr, sehr eindrucksvoll, das einfach mal zu hören für alle Beteiligten, die an der Konferenz teilgenommen haben, weil, ja, ich denke, so muss es laufen. Ja, also mit geballter Power, gerade in diesen Transformationsprozessen, die Beschäftigten davon auch zu überzeugen, dass der Betrieb der Aktionsort ist, wo eben die Zukunft der Menschen gestaltet wird und dass die Gewerkschaften diejenigen sind, die diese Zukunft anpacken und nicht nur abwarten, sondern mit Tatendrang alles versuchen, hier den Industriestandort und den Wirtschaftsstandort Deutschland in eine gute Zukunft zu bringen. Mit neuen Arbeitsplätzen, ja, also während wir in bestimmten Bereichen Arbeitsplätze verlieren, ja, aber auch zeitgleich neue Arbeitsplätze zu schaffen.
In dem Sinne fand ich auch Andrea Coxes, stellvertretende Vorsitzende vom Verdi, sehr wichtig, die darauf hingewiesen hat, dass das mit der Aufsichtsratsarbeit auch gar nicht immer so leicht ist. Da hören wir mal kurz rein.
Wenn man sich aber in Branchen bewegt, wie zum Beispiel im Handel, wo wir jetzt ein Jahr lang für die vielen, vielen Frauen da kämpfen mussten, mit den Frauen zusammen, ne, das ist ja unsere Devise, und nach einem Jahr noch kein Tarifergebnis da ist und da wirklich Altersarmut droht in riesengroßen Umfang und Stil und so weiter und so weiter, dann kommt man oft nicht weiter ohne Arbeitskämpfe und da wird nicht über Sozialpartnerschaft diskutiert. Da gibt's einfach so eine Wahrnehmung nicht und die müssen wir uns dann auch nicht einreden. Das ist einfach nicht so. Und wenn ich nochmal auf die Unternehmensmitbestimmung gucke, dann klar, wir sind ja sogar zusammen in Energie, bei Energieversorgern und so. Da läuft das immer alles in einem ganz guten, ruhigen Fluss. Auch die Tarifverhandlungen führen wir zusammen. Es funktioniert ganz gut. Dann gibt's Unternehmen, da ist es mal so. Es hat auch mit den Themen zu tun. Ich selber bin stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Post AG. Die haben 2015 eine riesen Outsourcing-Nummer gemacht. 30.000 Leute outgesourced und wir haben dagegen angestreikt. Die sind ja alle wieder zurückgekommen. Da war aber gar nichts lustig, auch nicht in der Aufsichtsratsarbeit. Dass man sich überhaupt noch guten Tag gesagt hat, aber nur mit Mühe, das war die Situation. Dann gibt es wieder Zeiten, wo man am gleichen Strang zieht und sagt, na ja, da gibt's auch eine Transformation, übrigens schon lange, wer schreibt noch Briefe? Das heißt, wir haben demnächst 180.000 Beschäftigte, die da stehen und Angst haben um ihre Arbeitsplätze, weil wir alle keine Briefe mehr schreiben. Da suchen wir gemeinsame Lösungen, dann geht das, ist das eben nicht konfrontativ. Es kann aber beim nächsten Thema wieder anders sein. Deswegen finde ich, würde ich das nicht so pauschal sagen, sind sie eher sozialpartnerschaftlich, eher konfrontativ unterwegs, sondern es hat mit den Unternehmen zu tun, es hat mit der jeweiligen Situation zu tun.
Ja, Daniel, ne? Also ich glaube, das ist so ein übersehener Punkt oftmals, den man nicht so wahrnimmt. Da sitzt man dann im Aufsichtsrat und das ist nicht immer eine freundliche Veranstaltung, sondern das ist eine sehr wandlungsfähige Veranstaltung. Ne? Mal geht es wirklich darum, zusammenzuarbeiten, mal hat man gemeinsame Interessen, dann ist mehr oder weniger wieder dieser Arbeitskampf. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das für Aufsichtsräte auch nicht immer leicht ist, gerade wenn sie von der Mitarbeiterseite kommen, damit umzugehen. Ne? Da muss man auch manchmal einiges wegstecken können.
Ja, Aufsichtsratsarbeit leichter gesagt als getan. Es ist eine riesige Herausforderung. Es ist eine riesengroße Verantwortung für alle, die das machen, die dabei helfen, die Mitbestimmung in den Unternehmen dann auch in die Umsetzung zu bringen. Jenseits der Themendichte und Themenvielfalt, mit denen Aufsichtsräte sich heutzutage befassen müssen. Also das ist, wenn man die Anforderungen sind, doch sehr, sehr, sehr stark gestiegen. Wenn man jetzt mal zum Beispiel 10 Jahre zurückschaut im Vergleich zu heute und damals vor 10 Jahren war es schon sehr anspruchsvoll. Aber jenseits dessen, der Punkt, den du da auch nennst, Marco, es gehört einiges an Mut dazu, an Mut und auch an Selbstbewusstsein dazu, dann einem Vorstandsvorsitzenden gegenüber zu sitzen und ihm zu sagen, dass diese oder jene Idee oder angedachte Maßnahme so einfach nicht gut genug durchdacht ist, aus welchen Gründen auch immer. Dazu gehört einiges an Mut, aber das ist eben notwendig, ne? Also Mitbestimmung ist genau dafür da, dass eben diese Perspektive der Arbeitnehmerseite dort eingebracht wird. Das macht halt auch vielfach keinen Spaß und das ist auch an vielen, vielen Stellen, um nicht zu sagen sehr, sehr häufig, konfrontativ, wie es dort zugeht. Und da geht es ja nicht nur darum, das abzunicken, was da vorgegeben wird von Vorstandsseite, sondern wirklich ernsthaft kritisch zu prüfen, zu bewerten und dann auch das entsprechend auch kritisch anzusprechen im Gesamtgremium. Und da muss man auch schon einiges aushalten können.
Aber ihr bietet ja zum Beispiel auch Ressourcen, um da unterstützend mitzuwirken.
Was wir anbieten, was wir machen, ist Beratung für Aufsichtsräte, ja, in allen möglichen juristischen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen insbesondere. Da stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung für unsere Aufsichtsräte. Und wir machen Qualifizierung, das heißt, unser breites Seminarprogramm für Aufsichtsräte soll die Kolleginnen und Kollegen dabei unterstützen, also gut vorbereitet zu sein für die anspruchsvolle Arbeit im Aufsichtsrat, die eben so vielfältig ist von den Themen her. Also wir haben ein sehr breites Seminarprogramm, wo wir im Grunde alle relevanten Themen abdecken. Das ist sehr wichtig. Und ich will nochmal den Punkt betonen der Geschlossenheit. Ja, also ich hatte ja vorhin gesagt, dass man als Aufsichtsrat wirklich auch in konfrontativen Situationen landen kann und das auch nicht immer angenehm ist. Die Geschlossenheit, die dann Gewerkschaftsvertreter und die betrieblichen, also die Unternehmensangehörigen, Arbeitnehmer, Vertreterinnen und Vertreter dann da an den Tag legen, diese Geschlossenheit ist aus meiner Erfahrung auch sehr, sehr, sehr wichtig und sehr relevant dann auch für den Erfolg am Ende des Tages.
Damit kommen wir dann auch so langsam zum Ende unserer Folge hier und ich habe mir gedacht, ich hätte gern was Positives, um aus der Folge rauszukommen und da fand ich es ganz gut, dass Yasmin Fahimi eine Aussage gemacht hat, die auch in die Richtung geht, dass halt nicht immer nur man sich an dem Negativen orientiert, sondern dass man sich halt auch auf die eigenen Stärken konzentriert und diese ausbaut. Das hören wir uns jetzt noch kurz an.
Klar ist jedenfalls, ja, wir müssen uns mit Blick auf die eigene Wirtschaftssituation auseinandersetzen. Worin liegen eigentlich unsere Stärken? Und wie können wir die Stärken stärken? Oder müssen wir die Defizite versuchen auszugleichen? Das ist ja eine sehr grundsätzliche Frage, mit der wir uns befassen. Ich bin der Überzeugung, dass es sinnvoller ist, sich auf seine eigenen Stärken zu besinnen und diese wieder zu stabilisieren beziehungsweise nach vorne auszubauen.
Daniel, ich glaube, da können wir uns auch anschließen, ne? Das ist jetzt zwar kein Aufsichtsratsthema direkt am Ende, aber für die Vertiefung der kleinen wirtschaftspolitischen Debatte, die ihr auch hattet, da können wir ja dann auch nochmal auf euren Podcast verweisen und aus dem Bereich habe ich auch dieses Zitat rausgeholt.
Schließe ich mich an, Mitbestimmung kann so verdammt viel und ich möchte jeden Unternehmer und jede Unternehmerin da draußen auch nochmal ermutigen, sich dieses Mehrwerts der Mitbestimmung einfach bewusst zu werden und ja, Mitbestimmung zuzulassen im Betrieb, im Unternehmen, denn es gibt einige, mit denen ich gesprochen habe, sowohl das eine als auch das andere kennen, also mitbestimmte Aufsichtsräte und nicht mitbestimmte Aufsichtsräte, weil sie in beiden als Anteilseignervertreter Mitglied sind und die mir sagen, also sie sehen absoluten Mehrwert in der Mitbestimmung darin, dass eben die Beschäftigten dort sind und ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven einbringen. Und von daher, klar, kann ich mich dem nur vollumfänglich anschließen, positiv in die Zukunft zu blicken, aber dafür müssen alle was tun und die Unternehmen haben da auch eine gesellschaftliche, in Teilen auch staatspolitische Verantwortung. Denn sag mal, die Mitbestimmung ist eine Errungenschaft und diese Errungenschaft, die hat so einen großen Wert, die macht das Land wirtschaftlich stark, die trägt zur Demokratie und zum Erhalt der Demokratie, Stärkung der Demokratie bei und wir müssen alles dafür tun, das auch beizubehalten.
Daniel Hai, ich danke dir für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank dir, lieber Marco.
So, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann sendet sie uns zum Beispiel auf X, da könnt ihr uns antickern, @böckler_de oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Unmut, Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. In den Shownotes findet ihr Informationen zum Sendungsthema und einen Link zum Geschichtspodcast der Hans-Böckler-Stiftung. Euch vielen Dank fürs Hören, eine schöne Zeit noch und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Das war Systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.